Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor einigen Jahren haben wir ja im Oberbergischen gelebt, da in der Nähe von Köln, da war ich Jugendpastor. Und als wir da noch gewohnt haben, da haben wir mit unseren Kindern mal relativ unbedarft, oder wollten wir, den Weihnachtsmarkt in Köln besuchen. Was das für ein Gedränge bedeutet, war uns ehrlich gesagt nicht ganz klar. Wir sind extra mit der S-Bahn gefahren, das war nur eine mittelmäßig gute Idee. Bei der Rückfahrt in der S-Bahn jedenfalls quetschten wir uns wie so Sardinen in der Dose. Und dann kam eine Durchsage, aufgrund der Überfüllung dürfen Fahrgäste auch ohne entsprechendes Ticket in der ersten Klasse mitfahren. Und unser Sechsjähriger, der hörte das so halb und rief spontan, hier, ich bin in der ersten Klasse, wo muss ich hin? Wo gehöre ich hin? Wo ist ein guter Ort für mich und für mein Leben? Wo ist mein Lebensraum? Wo stehe ich richtig? Ich finde, dieses Thema ist brandaktuell, es bewegt mich seit der Allianz Gebetswoche. Vielleicht war irgendjemand da, da ist das auch mal Predigtext gewesen. Seitdem geht das so ein Stück mit mir mit. Denn es wirbelt Fragen auf, die uns manchmal wie eisige Schneeflocken so bei Gegenwind ins Gesicht blasen. Wo gehöre ich hin? Wo scheinbar alles in Bewegung ist, in unserer Gesellschaft, in der Politik, sich alles immer rasanter, unübersichtlicher verändert. Wo gehöre ich hin, wo du es schwer hast, Position zu beziehen, weil dir immer öfters jemand sagt, was du bist und in welche Schublade du zuzuordnen bist, rechts, links, konservativ, vegan, tolerant, intolerant, klimafreundlich, evangelikal, sozial, vegetarisch, was auch immer, statt dass dir einfach mal jemand zuhört, was du sagst. Wo gehöre ich hin? Im Auseinanderbrechen stabiler Familien- und Beziehungssysteme, in denen, das ist so mein Eindruck, jeder versucht, aus den herumliegenden Puzzleteilen sich selbst da ein passendes Konstrukt zusammenzubasteln. Wo gehöre ich hin in einer Arbeitswelt, die gerade wieder krasse Umbrüche durchläuft? Ein Bildungssystem, das sage ich jetzt mal in aller Vorsicht, dass immer mehr hochqualifizierte, aber oft der alltäglichen Lebenswirklichkeit nicht gewachsene junge Leute ausspuckt. Wo gehöre ich hin, wo die Individualisierung und das Streben nach unbedingter Freiheit, die wir unbedingt wollen, uns total überfordert und uns irgendwie kollektiv einsam macht? Wo gehöre ich hin, wenn immer mehr Fläche statt Tiefe zählt und Dekonstruktion von Glaube und Theologie bis in unsere Gemeinden hinein Menschen, das erlebe ich manchmal so, in einen recht unverbindlichen, aber ziemlich hippen Atheismus hineinspült? Also eine wichtige Frage auch in unseren Herausforderungen als Gemeinde und Kirche. Wo gehören wir hin? Was brauchen wir? Was fördern wir? Auf der Wiese neben dem Haus, wo wir leben, hat es bei einem der Herbststürme im vergangenen Jahr eine riesige Eiche gefällt. Es geht jetzt nicht um so ein paar abgebrochene Äste, sondern um wirklich um einen großen, stabilen Baum, der plötzlich quer liegt. Und wenn ich da dran vorbeigehe, inzwischen ist er ein bisschen beräumt, aber dann sehe ich, dass offenbar die Wurzeln, die kann man jetzt nämlich sehen, ihren Halt verloren haben. Unterspült zum einen, vertrocknet zum anderen. So ein bisschen dürre, oberflächliche Wurzel hält im Sturm schlicht einen solchen Baum nicht fest, das ist klar. Der Bibeltext aus dem Buch Jeremia ist uns zeitlich vielleicht sehr fern, fast 3000 Jahre. Inhaltlich und vom Grundgefühl würde ich sagen, gar nicht. Auch wir erleben, dass alle möglichen Pseudopropheten, die müssen gar nicht fromm sein, verkündigen, aber manchmal auch mit frommen Worten. Und so hat es das Volk Juda erlebt, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Oder wie es Star Wars-Fans sagen würden, dass die Macht mit uns ist. Und dass ein harmloser Gott gemütlich, chillend in seinem Tempel zuschaut, wie Unrecht, Zerstörung, soziale Not, maßlose Gier, Land und Leute kaputt machen. Und Jeremia, und das sollen sich alle, die mit dem Begriff Prophet für sich selbst unterwegs sind, einfach nochmal so bewusst machen, Jeremia hat den ziemlich unpopulären Job, eine klare Ansage zu machen. Das sind die beiden Verse vorher, die wir jetzt nicht mitgelesen haben. Und die Ansage heißt, ihr fordert Gottes Zorn heraus. Leute, ihr haltet euch an den falschen Dingen und an den falschen Göttern fest. Eure Wurzeln greifen zu kurz. Du suchst nach dem blühenden Leben, aber du klammerst dich an unfruchtbaren Boden. Du stillst deinen Lebensdurst aus der Zisterne, weil du den Geschmack von frischem Quellwasser schon lange verloren hast. Und dann kommt die Einladung und Herausforderung, und hier merkt man wirklich, wie Gottes Herz pulsiert in diesen Versen, dass da sein Herz wirklich schlägt, dass es das ist, was er sich eigentlich für uns wünscht. Verlasse dich, vertraue auf, strecke dich aus nach dem Herrn, verorte dich an der Quelle, verwurzele dich auf gutem Grund, geh tiefer. Wenn du das tust, wirst du leben, nicht nur vegetieren, ein Baum, grün, mit Lebenskraft, der Schatten spendet und der Frucht bringt. So, sagt Gott, so will ich dich sehen. Da gehörst du hin, das findest du bei mir, ein von Gott gesegnetes Leben. Soweit so gut. Aber wie finde ich denn dahin? Zum guten Ort, zu brauchbarem Wurzelgrund, zum Lebenswasser, das mich stark macht für das reale Leben. Drei kurze Gedankengänge dazu, sicherlich zum Weiterdenken, Weiterbewegen. Das erste, es geht um Wurzeln des Lebens und zwar in der Realität von Sturm und Hitze. Über Wurzeln denke ich ja nicht nach, wenn ich stehe. Wenn alles gut läuft, wenn ich blühe, wenn alles vor Saft strotzt und mich nichts erschüttern kann. Manche Menschen denken, fortwährendes blühendes Glück, das muss doch der Sinn des Lebens sein. Manche Christen denken, blühendes Leben, triefender, spürbarer, messbarer Segen, das muss doch der Sinn des Glaubens sein. Alles muss doch gut laufen, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und dann frustriert uns die Realität. Ein Sturm, wie das hier beschrieben wird, eine Dürre, eine Krise, eine unerwartete Anfechtung, Zweifel, durchkreuzte gute Pläne, habe ich mir so gut überlegt und Gott macht nicht mit. Gebete, die scheinbar irgendwie da an der Zimmerdecke kleben bleiben. Irritationen. Und das kann ich zwar leugnen, ablehnen, beschimpfen, bewerten oder wegerklären, ändert aber nichts daran, dass ich das so erlebe. Und Jeremia zeigt uns, und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr tröstlich auch, dass wenn das passiert, dass das gerade kein Zeichen für die Abwesenheit Gottes ist, auch wenn es sich so anfühlt. Dürre, Wüste, Sturm, Trockenheit, Hitze. Doch zu meiner Glaubensrealität gehört das dazu. Und Gott selbst schließt es in seinem Wort überhaupt nicht aus. Auch für uns als Gemeinde in dieser Welt übrigens nicht, dass uns immer alles gelingen muss. Ein Boot im Sturm. Eine aussichtslose Situation. Fassungslose Hilferufe an einen Gott, der scheinbar pennt. Und doch, so lesen wir das im Neuen Testament, Jesus mittendrin. Oder im Alten Testament, eine Wüste, irgendwo in Israel. Ein Elia, verdorrt, verzweifelt, verwirrt. Ein Bote Gottes, ganz allein. Und dann, eine Moralpredigt? Nein. Ein Krug frischen Wassers und geröstetes Brot, von welchem Toaster auch immer. Gott ist immer noch da, mit Kraft zum Weitergehen. Es ist eben nicht so, und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass du das hörst, es ist eben nicht so, dass automatisch irgendwas mit mir oder mit meinem Gott nicht stimmt, wenn ich in Strudeln gerate, das Leben an mir reißt und ich manchmal nicht mehr weiß, woran ich bin und wohin ich gerade gehöre. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass auch Wüstenzeiten und Dürrejahre ihre Frucht haben? Kannst du das denken? Dass Wüstenzeiten und Dürrejahre auch ihre Frucht haben? Und ich denke, wir müssen das manchmal aus Gottes Wort nochmal hören, bei unseren manchmal sehr glorifizierenden Vorstellungen und Konzepten, so was Glaube so in unserem Leben bewirken soll. Was sich in diesen dürren Zeiten entwickelt, sieht sicher etwas anders aus als der blühende Frühling. Aber es kann trotzdem Frucht sein. Ich lerne, mit Krisen umzugehen. Manchmal erlebe ich Enttäuschungen, wo ich sage, Gott sei Dank, die Täuschung ist vorbei. Auch über mich selber. Ich erlebe eine Klärung der Fundamente. War das Stein oder war es nur Sand? Und es ist gut, dass ich es gemerkt habe, bevor das Haus einstürzt. Die spannende Frage in der Realität solcher Zeiten ist dann, woran kann ich mich halten? Wohin soll ich mich ausstrecken? Und woher könnte jetzt meine Kraft wirklich kommen? Es geht also nicht nur um die Frage, wohin gehöre ich, sondern auch, zu wem gehöre ich? Mit wem? Wie bin ich eigentlich verbunden? Ein zweiter Gedanke, Wurzeln des Lebens sind Verheißungen für die Wirklichkeit. Die bedrohlichen Umstände im alten Juda, die waren real. Das hat nichts Ausgedachtes, sondern wirklich Lebensrealität. Darin haben reale Menschen gesucht, gehofft, gezweifelt und geglaubt. Und in diese Realität, in diese Wirklichkeit fällt Gottes Verheißung auch für uns hinein. Gesegnet ist, und wörtlich übersetzt heißt das eigentlich, das Beste ist über unser Leben ausgesprochen worden. Gesegnet ist der Mensch, der Zutrauen hat, der gewiss ist, dass er sich auf Gott verlassen kann und der seine Erwartungen und Hoffnung auf ihn, den Lebendigen, richtet. Zuversicht bedeutet, fest darauf vertrauen und zu erwarten, dass etwas, das ich jetzt vielleicht noch gar nicht sehen kann, ganz bestimmt geschehen wird. Das ist Zuversicht. Zuversicht im biblischen Sinn ist viel mehr als Optimismus oder Zweckoptimismus. Zuversicht hat Gründe, auf die sie sich richtet, auf die sie sieht. Zuversicht braucht immer ein Gegenüber. Zuversicht braucht einen Ankerpunkt, der außerhalb von mir liegen muss, einen Ankerpunkt, woran sie sich knüpft. Und das ist, so sagt das Jeremia, nichts anderes als der lebendige Gott. Es hat übrigens keinen Sinn, sich nach Jesus auszustrecken, wenn du dir von materiellen oder von ideellen Quellen dieser Welt Frieden, Zufriedenheit oder Befriedigung erhoffst. Nichts, was wir uns selbst schaffen, geben, zusagen oder kaufen können, ist verlässlicher als der Gott, der uns im Kreuz sogar am absoluten Tiefpunkt des Lebens noch zugewandt ist. Dazu gehört, dass du glauben kannst, hier, wo ich heute gerade lebe, da habe ich mich nicht nur einfach selber hingepflanzt. Ja, Sie kennen vielleicht diesen, oder ihr kennt vielleicht diesen Begriff, oder da hat sich gleich einmal hingepflanzt. Nein, mal zu hören, da wo du heute lebst und bist, da hast du dich nicht einfach nur zufällig selbst hingepflanzt, sondern da ist, und zwar egal wie die Umstände gerade aussehen, auch Gott mit seiner Kraft präsent. Und er wird sich um sein Land und um seinen Garten kümmern, in dem ich lebe. Wir dürfen deswegen diese Metapher vom Baum nicht zu statisch sehen. In der Bibel sehen wir einen Gott, der ausgesprochen dynamisch, mobil und beweglich ist. Also Veränderungen erschrecken ihn überhaupt nicht. Das ist immer nur gefährlich für Götzen, für Gott nicht. Veränderungen im Großen wie im Kleinen hindern Gott niemals, genau mittendrin in dieser Bewegung zu sein. Worum es aber hier geht, das ist Lebensstabilität, Wachstum, nicht einzugehen, nicht einzuknicken, sondern fruchtbar und stehen zu bleiben. Das bedeutet, da wo ich jetzt lebe, heute, in diesem Land, an diesem Ort, mitten in allen Veränderungen und Fragen, in aller Verwirrung und Unsicherheit, verstehe ich mich immer noch und gerade als das eingepflanzte Gewächs Gottes. Das heißt, in deinem Job, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Lebensumfeld, du bist ein Baum Gottes, von ihm eingepflanzt. Und wenn du von ihm eingepflanzt bist, dann tickt in dir eine DNA, wie es Bäume tatsächlich, wie das bei Bäumen auch so ist, eine DNA, die dich fast automatisch nach dem Lebenswasser suchen lässt, so dass du dich danach ausstreckst. Deswegen wachsen Wurzeln nämlich. Und die Verheißung ist, dass immer und überall Gott selbst als Quelle zugänglich ist und bleibt. Mal ganz praktisch, durch sein Wort, das ich auf vielfältige Weise hören und lesen kann. Durch seinen Geist, wo ich nicht erst irgendeinen Ort aufsuchen muss, sondern wir einfach jederzeit zu Gott kommen können und sagen, aber lieber Vater. Durch andere, die sich auch nach Gott ausstrecken und die ihn kennen. An anderen kann ich nämlich lernen, wie die das eigentlich machen, wie sie sich sozusagen mit ihren Wurzeln ausstrecken zu Gott. Wo ich mal fragen kann, du, was hat denn dir eigentlich Kraft und Wurzeln und Hoffnung gegeben für dein Leben? Also durch schwierige Umstände, in denen du gerade lebst, fordert Gott geradezu deine Kreativität heraus, trotzdem an der Quelle zu bleiben. Das ist das, was eine Wurzel macht, was der Baum macht, sie sucht nach der Quelle. Und dieses Ausstrecken bewirkt übrigens ganz wesentlich das, was Stabilität bringt, nämlich tiefe und weite Wurzeln. Auf künstlichem Gelände gedeihen auch nur künstliche Gewächse. Aber Gott traut uns zu und sagt uns, strecke dich aus. Suche mich, bewege dich auf mich zu und traue mir zu, dass ich für dich erreichbar bin. Und während du das tust, dabei wächst du. Und dabei bekommst du tiefe und gute Wurzeln. Und ich denke, das gilt auch für uns als Gemeinde. Und danach, wonach sie sich und wie sie sich ausstrecken sollte. Zieh dich nicht zurück. Nimm dich nicht raus aus dem Leben. Verkriech dich nicht in deine fromme Ecke. Flüchte nicht vor den Problemen, sondern suche mittendrin die Quelle, deinen Herrn. Und du wirst blühen und Früchte tragen. Heißt, wo auch immer du selbst in schwierigen Umständen wächst, ehrst du Gott, weil du genau das tust, was Gott will. Und was entsteht? Manchmal Staunen, manchmal Hoffnung. Dadurch bietest du vielleicht anderen Halt und Schutz. Dadurch beginnen Menschen manchmal zu fragen, du, wo gehörst denn du hin? Wo kriegst du das her, was dich in all den Umständen lebendig hält? Und so wirst du selbst zum Segen, zur Orientierung und zum Bild, was lebenserneuernde Hoffnung eigentlich ist. Und das ist das, was unsere Welt braucht. Tiefe, weite, stabile Wurzeln. Und ein drittes, Wurzeln des Lebens und wie Gemeinde sie fördern kann. Ich denke, es ist klar, Gott hat ein starkes Interesse daran, dass wir in allen Umständen gesund wachsen und zum Blühen kommen. Und ich finde es wichtig, dass wir solche Texte im Alten Testament nicht überlesen, dass dort Sturm und Hitze und harter Boden und Wüstenzeiten drinne stehen. Mit der Verheißung im Rücken, dass er für seine Pflanzung sorgt, sehe ich ein paar Herausforderungen für uns als Gemeinde. Also die Umstände oder zum Beispiel die Landeskirche nur als schwierig zu beschreiben und zu beklagen, reicht einfach nicht aus. Oder, worin wir uns manchmal auch schnell einig sind, auszusprechen, wogegen wir sind, auch nicht. Auch moralische Belehrungen helfen oft nicht wirklich weiter. Und sich nach den nie wirklich dagewesenen guten alten Zeiten zurückzusehen, bringt uns im Prinzip auch nicht weiter. Sondern Gott sehnt sich nach einer Gemeinde, die klar und wahr und hoffnungsvoll, stabil und alltagstauglich seine Liebe, Erneuerung, die Einladung zur Umkehr glaubhaft lebt. Nicht nur, aber besonders auch im Blick auf die nächste Generation, glaube ich, dass Gemeinde Wurzeln des Lebens fördern kann und soll. Zum Beispiel so. Nur 3-4 kurze Ideen dazu. Ich glaube, dass Gemeinde Wachstumsorte statt Fluchtburgen sein sollen. So sehr es lockt, im atheistischen Gegenwind, in der Entwertung vieler Werte und den Versuchungen von Sünde jeglicher Art, sich in der Gemeinde als so eine Art Fluchtburg zu verstecken, wo alles gut ist, hilft uns das auf Dauer im Leben nicht weiter. Ja, Gemeinde soll der sichere Ort sein, wo ich Gott begegne, wo ich mich an den Schwestern und Brüdern freue, hoffentlich. Gemeinschaft genieße, Gott lobe. Oft verwechseln wir das mit einer Fülle von Veranstaltungen, in denen wir uns mit rein internen Fragen und Programmen befassen. Künstliches Gelände. Gemeinde soll aber ein Wachstumsort sein, wo ich ermutigt werde, wo ich von anderen zur Quelle geführt werde, wo ich lerne, das lebendige Wasser von Berieselung zu unterscheiden, wo ich mit anderen geistlichen Vätern und Müttern im normalen Leben lernen und beobachten kann, wie das geht, wie ich manchmal vorwärts scheitere, wie man sich dem Leben eben stellt, wie es aussieht, wenn man im Job glaubt, wie es aussieht, wie man fröhlich mit Gott unterwegs ist, wenn man 80 ist, wie man Jesus-mäßig in der Firma lebt, wie man Vergebung lernt, und zwar nicht als fromme Soße über einem ziemlich vergammelten Kuchen, sondern als befreienden Prozess von Gnade und Wahrheit, von Gnade und Wahrheit. Wie ich im Leben glaube und stabil werde, das lerne ich nicht drin, sondern draußen, wo sich bewähren muss und erprobt werden darf, was ich drin gelernt habe. Wir brauchen Gemeinden, die Streckübungen fördern. Auch ins Ungewohnte und Unbequeme, und zwar nicht nur zum Lobpreis. Wir brauchen Jesus im Fokus. Lobpreis führt uns dorthin. Wir bezeugen darin, Gott ist hier. Ihm gehört unsere Zuversicht. Wir sind von ihm gepflanzt. Und wir strecken uns aus nach ihm. Und es ist legitim, wenn wir singen, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Gemeinde muss aber dazu beitragen, Leben mit Gott nicht als Wellnesszone zu verstehen. Vielmehr durch Lobpreis, durch die Präsenz Gottes gestärkt und erfüllt, sich nun ohne Angst auch in unbequeme Lebensbewegungen hineinzustrecken, Spannungen auch mal auszuhalten, in unbekanntes Land mit Gott zu gehen, zu ermutigen, Jesus zu folgen, und zwar auch an ungewohnte Orte. Und auch wenn sich das nicht immer gut anfühlt, da steht nämlich nirgends, dass sich das immer gut anfühlen muss. Ich lerne das gerade. Einmal durch Rückentraining. Das tut tatsächlich erstmal richtig weh, wenn man merkt, boah, wie verkantet und falsch gezogen und versteift man an vielen Stellen ist. Aber es wird besser. Ich lerne das auch in meinem Leben. Durch Herausforderungen, in denen ich gerade wenig Land sehe, auf die ich keine Lust habe, aber wo ich doch ahne, nur wenn ich mich diesen Streckübungen stelle, die Gott mir gibt, verkrümme ich nicht. Wir brauchen Gemeinden, die Zugänge zum Lebenswasser fördern. Das hat natürlich viel mit verstehbarer und klarer Verkündigung zu tun, und da seid ihr richtig gut drin, mit der Gestalt von Gottesdiensten. Aber es hat auch damit zu tun, mit der Befähigung, sprachfähig zu werden in einer Welt, die uns nicht mehr versteht, die unsere Vokabeln nicht kennt, die unsere Bilder nicht hat, die nicht weiß, wovon wir reden, die vergessen haben, dass unser Lebenshaus eigentlich noch eine Etage hat. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass wir tatsächlich mehr verbindlichen Alltag miteinander und mit Menschen brauchen, die vom Gott und der, die von dieser Zuversicht schlicht nichts wissen. Und das geht durch Reden nicht weg, sondern Menschen brauchen ein Bild dafür. Offene Häuser, geteiltes Leben, stabile Familien, Generationen, die geistlich miteinander und nicht gegeneinander lernen, sondern voneinander profitieren. Raum und Kreativität, Gott an ungewöhnlichen Orten zu repräsentieren und zu entdecken und sich locken zu lassen, immer aus der eigenen Komfortzone wieder aufzubrechen. Und ein letztes, vielleicht brauchen wir sowas wie Urban Gardening. Das ist ein Begriff eigentlich aus der Stadt, heißt jetzt mal platt übersetzt Stadtgärtnerei. Ich meine Urban Gardening als Ausdruck frischen Glaubens. Also dieser Begriff kommt eigentlich aus der grauen Betonkultur von so Städten, wo eben nicht mehr allzu viel Grünes zu finden ist, in denen aber Menschen beschlossen haben, und ich kenne so welche, letztes Wochenende war ich in Magdeburg und habe sehr spannende Leute getroffen, in denen Menschen beschlossen haben, mitten im Wohnviertel auf kleinen Stückchen Bodens, an Wänden und in ungenutzten Winkeln etwas zu pflanzen und wurzeln zu lassen. Blumen, die man hier nicht erwartet hätte. Salat, den man tatsächlich essen kann. Sträucher und kleine Bäume, die Klima und Luft verbessern. Und plötzlich lebt es sich froher und hoffnungsvoller. Scheinbar gibt es selbst dort Raum für Wurzeln des Lebens. Wir haben kein Recht und auch keinen Auftrag, uns als Gemeinde nur auf uns, unser eigenes Wachstum und unser eigenes sicheres Terrain zu beschränken. Jesus, das Wort Gottes, lockt uns und will uns befähigen, in eine Welt ihm zu folgen, die uns oft fremd ist, das stimmt, die ist uns oft fremd, die oft rau ist und ungewohnt und die er doch so sehr geliebt hat. Geht Kraft und Energie ganz bewusst darin lebensfähig zu werden. Investieren wir uns also in die immerwährende Suche nach dem idealen Grund und Boden, damit wir aus unserer Sicht gut geschützt wie im Gewächshaus wachsen? Oder nehmen wir an, was hier in Gottes Wort uns beschrieben wird, dass wir auch am unbequemen, unscheinbaren, manchmal harten und windigen Lebensplatz genau richtig gepflanzt sind und wir uns nach dem ausstrecken müssen, was uns dort auch hoffnungsvoll bleiben lässt? Vielleicht pflanzt uns Gott als Kirche, als Gemeinde gerade auf diese Weise wieder in einer gottvergessenen Welt neu ein. Und er segnet uns und ermutigt uns: Strecke deine Wurzeln aus. Du gehörst ja zu mir. Hier, wo du bist, bist du richtig. Und keine Sorge, für Wachstum und Gedeihen sorge ich. Amen.